Thema ist so gestaltet, dass ich eine ganz kurze Einführung gebe, was ist die Bedeutung von Web Services und versuche dann klarzumachen, dass Web Services nichts mit dem Web zu tun haben, nur nebensächlich. Heißen einfach nur so, just for fun. Und was wir damit eigentlich aufbauen, ist so eine virtuelle Umgebung. Und ich werde dann zeigen, dass diese virtuelle Umgebung für Dienste auch mit Grid Computing zu tun hat. Was die Einflüsse auf die Gestaltung von Anwendungsstrukturen sind, wie wir in der Industrie, nicht nur IBM, auch Microsoft und Sun, SAP glauben, wie man in Zukunft Anwendungen noch baut. Wenn man Anwendungen baut, muss man Komponenten aggregieren. Ich gehe da ein bisschen auf so Aggregationsmodelle ein und mache da eine kurze Summary mit einem Architecture Chart, schließe ich dann ab. Also, Einführung. Was passiert eigentlich mit Standards? Meine 120 Folien habe ich, die schaffe ich locker in 45 Minuten. Darum gehe ich zuerst zu schnell weg. Web Services, die W3C, die standardisiert zurzeit eine Architektur für Web Services und hat einen sogenannten Description Stack, wo man festlegt, wie beschreibt man solche Web Services. Hat natürlich was mit XML-Schema zu tun, man muss Implementierung und Typen von Services beschreiben, man muss beschreiben, wie man so Services koordiniert zusammenstöpselt. Zusammenstöpseln heißt dann auch, daraus Transaktionen machen zu können und letztendlich will man auch noch Geschäftsprozesse damit beschreiben. Da muss man Geschäftseigenschaften von Web Services beschreiben, man muss festlegen, wie findet man solche Web Services, wie findet man raus, was die tun und wo legt man die Dinge ab. Hier sind so ein paar Akronyme, die der eine oder andere von Ihnen mal gehört hat, wo so Standardvorschläge oder Standards entstanden sind, die dahinter liegen. W3C sagt, es gibt da noch einen Drahtstack. Wie sieht so ein Webservice auf dem Draht aus? Hier hat man Transportprotokolle, Paketierung, wie man die Bits da irgendwie geeignet anordnet. Dann kann man irgendwelche Multimedia-Attachments dran machen. Dann kann man vielleicht so Message Queuing übers Internet machen, Reliable Transport. Man muss Routen vielleicht festlegen, über welche Knoten die Dinger gehen müssen. Dann muss man die Nachrichten auch noch absichern. Security spielt eine Rolle. Und wieder Akronyme, Routing, da gibt es noch keinen akzeptierten Proposal auf dem Markt, in Anführungszeichen. Aber hier sehen Sie ein paar Standardakronyme. Der letzte Stack ist der Security Stack. Da macht man sich Gedanken, gerade schon gesagt, wie man Messages absichert, wie man Sequenzen von Message-Austauschen absichert, wie man Vertrauen innerhalb im Web jetzt natürlich sicherstellt. Wie macht man Identity Federation? Das heißt, keiner von Ihnen soll sich mehr kümmern, Liberty versus Passport. Wie macht man Privacy Authorization? Hier sind Standard-Proposals und andere, an denen man schon arbeitet, sind offenes Geheimnis, haben die entsprechenden Firmen announced, dass sie an diesen Standards arbeiten. Es gibt einen Haufen anderer, kleinerer Standards. Webservices haben auch als Nebeneffekt manchmal, dass sie sich Endbenutzern präsentieren müssen. Da gibt es den Standard WS Remote Portlets. Man hat sehr viel mit Service Level Agreements zu tun, gehe ich darauf ein. Da passiert sehr viel Standardarbeit. Man muss sich in den verschiedenen Anwendungsbereichen über Quality of Service und Policies, Eigenschaften von Web Services festlegen. Und es beginnt ein Gebiet, was ganz, ganz kompliziert ist: Versioning, Compatibility, Change Management von Web Services, insbesondere wenn Sie denken, dass das Wort Web dann wichtig ist. Ja, Verträglichkeit von Web Services über Internet. Tierisch schwer. Web Services heben vor allen Dingen darauf ab, dass sie Interoperabilität zwischen heterogenen Plattformen herstellen können. Also Kunden wollen eben mal eine Anwendung schreiben, die in .NET und in WebSphere und in WebLogic läuft. Und jeder, der weiß, wie schwer es ist, eine Anwendung allein in so einem WebSphere-Cluster, in so einem WebLogic-Cluster wirklich verteilt laufen zu können, der wird verstehen, wie schwer es einfach ist, vom .NET nach WebSphere rüberzukommen. Horrend kompliziert. Interoperabilität ist Blut, Schweiß und Tränen. Also hat man so ein Konsortium gegründet, WSI, WS Interoperability, wo mehr wie 300 Firmen drin sind, die ab ovo sich nur darüber Gedanken machen, wie kann ich Interoperabilität der Standards sicherstellen, die Implementierung anbieten, wo sich Anbieter zertifizieren können, die einfach sagen können, und ich bin kompatibel mit dem Standard und ich unterstütze dieses Anwendungsszenario. Und dann stellen die hinterlistig auch noch Tools zur Verfügung, wo jeder die Tools kostenfrei runterladen kann und wirklich überprüfen kann. Lügt der Hersteller oder verhält er sich wirklich genauso nach dem Standard? Da gibt es so Sniffer-Tools, da kann man die einzelnen Nachrichten wirklich überprüfen. Da kann also keiner lügen. So, das war die Einführung. Was passiert in Standards? Interoperabilität. Warum hat man die Hoffnung tatsächlich, dass man diesmal Heterogenität in den Griff bekommt? Was sind diese komischen Webservices überhaupt? Ein lustiger Satz, den ich immer zitiere, der Gates hat mal gesagt, das ist EDI for the poor. Ja, EDI können sich nur Firmen leisten, 500, die 500 größten Firmen. Und irgendwie hat das aber Benefits für die Firmen, Electronic Data Interchange zu machen, im weiteren Sinne, nicht EDI der Standard an sich. Und weil dann, wenn das EDI ist, Interoperabilität zwischen Plattformen, Datenaustausch, Und dann sagt Gartner, Web Services ist für B2B, was der Browser für B2C ist, verstehen Sie, warum die ganze Industrie darauf schwenkt. Man möchte nicht mehr, dass eine Firma einen Browser herstellt und die anderen Browser gibt es nicht mehr. Genauso möchte man natürlich, dass es nur noch mehr wie eine Infrastruktur gibt. Darum stürzen sich alle Firmen eben auf diese Web-Service-Dinge, um so ein Monopol nicht mehr zu erlauben. Als wir vor 2,5 Jahren anfingen, waren Web-Service eigentlich jedes Stück Code, was über normale Internettechnik mit einem anderen Stück Code kommunizieren konnte. Völlig trivial, einfach. Das heißt, folgende Szenarien sollten unterstützt werden. Erstmal, ein Web-Service konnte dem anderen eine Nachricht schicken. Aber es konnten auch Webservices untereinander einen RPC ausführen, einen Remote Procedure Call ausführen. Und als Nebeneffekt konnten natürlich auch Klienten, also Leute, die vor dem Glas sitzen, konnten mit Webservice kommunizieren. Aber Webservices ist immer nur für Application-Application-Kommunikation, nur als Nebeneffekt auch für Client Computing. Was sich mittlerweile herausgestellt hat, was praktisch unisono über die ganzen Techniker in dem Bereich arbeiten, klar ist, Webservices ist viel mehr. Ist ein virtuelles Komponentenmodell. Man virtualisiert mit Web Services Eigenheiten von Infrastrukturen. Das heißt, das ist ein Bauer eines neuen Systems, der in Web Services denkt und auch mit Web Services programmiert. Völlig egal, ob die eigentliche Komponente, mit der er arbeitet, ein Stock Procedure ist, ein Kicks-Programm ist, eine .NET-Komponente ist, eine EJB ist, vollkommen egal. Und wie sein Web Service, sein Client sozusagen, die Schnittstelle, die er sieht, wie der nun wirklich mit .NET oder mit WebSphere redet, interessiert ihn überhaupt gar nicht. Er denkt in Web-Services, er programmiert in Web-Services, lediglich in Anführungszeichen die armen Teufel, die noch den Web-Service selber implementieren müssen, die müssen wissen, ob sie Java schreiben oder Visual Basic schreiben oder ein Kicks-Programm schreiben, COBOL-Programm schreiben. Aber ich werde versuchen darzustellen, dass diese Leute immer weniger werden, dass sich Programmieren immer mehr nach oben verschiebt. So, grafische Darstellung, Web-Service und verschiedene Implementierungen. Wo bin ich jetzt? So, hier die Auswirkungen. Es gibt einen Haufen von Standardanwendungen. Es gibt Daten, auf die ich zugreifen will, proprietäre Anwendungen, die ich in irgendwelchen TP-Monitoren geschrieben habe. Und das verstecken diese Web-Service. Ja, der Client denkt nur, er arbeitet mit einer Operation von einem Web-Service. Und ob der Web-Service die Middleware nun wirklich ein SQL-Statement macht und dann die Daten hin und her schaufelt, oder ob der irgendwie auf so ein BAPI von SAP geht und dann ein Update macht, oder eine Kicks-Transaktion aufruft, völlig egal. Der Client ist davon abgeschirmt, das ist die Hülle, der denkt nur in Web-Services und die blöde Middleware soll das gefälligst alles machen. Die soll wissen, wie sie zum Kicks oder zum DB2 oder sowas hingeht. Dazu muss ich die Dienste beschreiben. Dienste, die ich beschreibe, passieren in der Sprache wie STL, Web-Services Description Language. Da beschreibe ich Nachrichten, die ausgetauscht werden, Eingabe, Ausgabe, Fehlernachrichten. Die Nachrichten bündel ich in Operationen, Operationen werden gebündelt in Porttypen. Klingt wie ein Interface, klingt wie eine Klasse, ist auch so, nur eben moderner mit XML, aber ist eigentlich nichts Neues. Dann muss ich so, da beschreibe ich das, was macht so ein Webservice. Dann muss ich auch noch sagen, dass so ein Webservice irgendwo liegt, irgendwo will ich ihn aufrufen können. Man nennt das ein Port, ein neuer Begriff. Ports kann ich bündeln in einen Service. Ein Service bietet meist mehrere Ports eben an. Und so ein Port beschreibt also, wo ich einen Dienst finde. Das kann irgendein Glasspart sein auf dem Rechner, das kann eine URL sein, die ich mit HTTP zu so einem Port eben hingehe. Also der Port sagt, was er implementiert und wo er sitzt, wo er gehostet wird. Das eigentlich Innovative an dieser Sprache wie STL ist ein Konzept, das heißt Binding. Ein Binding beschreibt die Formate und Protokolle, die ich brauche, um mit so einem Webservice umzugehen, beschreibt zum Beispiel Dinge wie, wie ist denn diese, hier beschreibe ich XML in der Message, aber wie wird denn die XML-Message wirklich ausgetauscht? Ich muss nicht XML machen, ich kann Java-Objekt zu dem Webservice hinschicken, wenn das irgendwie eine EJB ist, die im Thread neben mir liegt. Oder aber ich kann irgendwie eine ASCII-File hinschicken, wenn das eine Steinzeit-Webpage ist, die nur ASCII-Blobs versteht. Oder ich kann wirklich eine XML-Message hinschicken. Ich kann auch festlegen als Implementierung eines Webservices, ob ich synchron oder asynchron aufgerufen werden möchte und dergleichen mehr. Das Binding beschreibt also in der Tat, wie greife ich auf so einen Endpunkt zu. Was sind die Formate und Protokolle, die ich fahren muss, um mit dem Endpunkt zu kommunizieren. Und das interessiert die Middleware. Sie denken nur an die Porttypen und die Middleware muss dieses komische Binding verstehen. Da kümmern Sie sich nicht als Benutzer eines Webservices. Beispiel, Standardbeispiel, ein Stockcode-Port-Type hat eine Operation, getLastRatePrice, hat eine Eingabenachricht, getLastRatePriceRequest und Ausgabe, getLastRatePriceResponse. Und jetzt habe ich einfach mal nur so zur Folklore, nicht im Detail, ein paar Bindings. Soap hat von Ihnen jeder mal gehört. Viele Leute glauben, Soap ist Web Services, absoluter Unsinn. Soap ist ein winzig kleiner Bruchteil, sozusagen der letzte Interoperabilitätsnotnagel, den ich brauche, wenn ich wirklich zwischen heterogenen Plattformen kommunizieren möchte. Da kann ich also in einem Binding sagen, also ich heiße so und ich bin ein Binding für diesen Stockquote-Portal. Und ich bitteschön laufe über HTTP und als Dokument-Exchange. Schickt mir ein Dokument hin und ihr sagt, ist ein Dokument wieder zurück. Und die Nachricht ist hier encoded nach dem sogenannten Soap-Encoding. Da lege ich also das Format auf dem Draht fest. Und hier gebe ich die Adresse an. Wo ist denn dieser Service zu finden? Unter welcher URL, HTTP-Adresse, finde ich das Ding überhaupt? Es gibt aber ein völlig anderes Beispiel, ganz provokativ, ein JMS-Binding. Sie können auch ein Webserver über JMS, Java Messaging System zur Verfügung stellen. Da müssen Sie angeben, ein Queue-Name meinetwegen. Wo finde ich denn überhaupt den Webserver? Auf welcher Queue lauscht er denn? Und ich kann dann hier eben sagen, da gehst du über JMS hin und ganz provokativ, ich verwende JMS im RPC-Mechanismus. Also Message Queuing hat nichts damit zu tun, dass ich nur asynchron nutzen kann. Ich kann auch synchron RPCs über JMS machen. Pfeilschnell kann JMS sein. Man kann auch ein EJB-Binding machen. Ich sage hier ganz einfach, okay, dieser Webservice ist als EJB implementiert. Ich muss dann angeben, was denn so die Operation, der Methodenname der Klasse ist, wie die Operation, welche Reihenfolge in die Methodensignatur reingefüttert werden. Und da gebe ich hier den JINDI-Namen an, also der Name in der Directory und die Klasse, die ich habe. Und für die meisten von Ihnen, die irgendwie in der realen Welt leben, KIX. Ich kann auch ein KIX-Binding sagen. Die meisten Anwendungen laufen ja sowieso noch unter KIX oder AMS. Da gibt es ein KIX-Binding, da gibt man eben den Transaktionsnamen der KIX-Transaktion mit und gibt den Namen des KIX-Subsystems mit. Und das ist genügend Informationen, mit denen ich die Middleware parametrisiere, damit die eben diesen komischen Webservice, an die der Anwendungsprogrammierer nur denkt, wirklich finden kann. So, wie rufe ich so ein Ding auf? Die Java-Community hat natürlich enorme Bedrohungen gesehen, ihre heile J2E-Welt wird durch diese Webservices bedroht. Mensch, jetzt kann man plötzlich in Nicht-J2E denken. Also haben die ganz schnell reagiert und haben so eine Middleware geschaffen, die heißt JAX-RPC. JAX-RPC erlaubt sozusagen einen Klienten über einen Java-Stub, über diese Middleware, SOAP-HTTP-Messages zu generieren, die Landlex und der hier unten so einen Fänger haben, so einen Binder haben. Fällt hier nichts mehr einfügen, nur einen Begriff ein. Eigentlich würde ich das auch als Adapter nennen, aber die haben es Teil genannt, der dann den Upcall zu der Funktion eben macht. Also das ist ein Stück Technologie, die man eingeführt hat, um aus einem J2E-Container SOAP-HTTP-Messages automatisch zu generieren und beliebige Funktionen aufrufen zu können, die hier so ein SOAP-HTTP-Listen haben. Der Vorteil gegenüber J2C-Konnektoren, wenn einige von Ihnen das kennen, ist, die Adapterhersteller müssen nur noch in ihren lokalen Serverumgebungen Adaptoren-Teils bauen und nicht mehr in jedem J2E-Container und haben dann kein Problem mehr, welche Version, welches Release von J2E wird da unterstützt und dergleichen mehr. Um das Ganze dynamisch zu machen, Webservice haben nur selten was mit SOAP zu tun, haben wir eine Komponente geschaffen, die heißt WSIF, Web Service Invocation Framework. Die erlaubt Ihnen, für jede Kombination Format und Protokoll ein Plugin zu schreiben. Und wir haben auch einen ganzen Haufen Plugins selber geschrieben. Das ist übrigens Open Source, Apache Jakarta. Da kann der Client, denkt in Web Services, und ob der Web Service über RMI oder über IRP zu erreichen ist oder über XML, JMS oder 37 andere Protokolle, der Client doesn't care. Der macht den Call für diese Middleware-Komponente und die Middleware-Komponente findet heraus, welchen Web Service soll ich denn jetzt überhaupt nehmen. Der macht auch lokale Optimierung, der sagt, oh Mensch, hier gibt es einen Web Service über Java Native Method Invocation im selben Container, nehme ich doch lieber den, anstatt ans Ende der Galaxis zu gehen, indem ich irgendwie über HTTP hingehe. Da passieren solche Optimierungen. Die Middleware weiß eben, wie sie es optimal gestaltet. Also Web Service letztendlich, den Sie implementieren, wenn Sie einen Web Service selber implementieren, implementieren Sie den Java, Basic, COBOL, und dann müssen sich einen Adapter generieren lassen, der Binding-spezifisch ist. Sie entscheiden sich, dass Ihr COBOL-Programm über HTTP erreichbar ist oder über JMS oder über 3270 Datenströme. Dann bauen Sie einen entsprechenden Adapter, wenn Ihr Hersteller nicht sowieso die automatische Generierung solcher Adapter unterstützt. Hier ist sozusagen der Container, diese Middleware-Komponente. Wenn Sie aus dem Web wirklich reinkommen, gibt es Netzwerk-Protokoll-Endpunkte, die sich rumdrehen an den Container, diese Middleware rufen. Die Middleware findet den Web-Service, ob der im Container selber implementiert ist oder außerhalb des Containers. You didn't care, das macht die Middleware. Und der Requester denkt nur in WSDL. Diese WSIF-Komponente erlaubt ihm sozusagen, WSDL-Calls zu machen. Sie rufen nicht ein EGV auf oder nicht ein KIX-Programm, sondern Sie geben einen WSDL-File mit und ein Dokument, was die Daten enthält. Und diese Middleware, die macht dann das Mapping auf EJBs oder auf SOAP-HTTP entsprechend des Bindings, das Sie spezifiziert haben, was diese Implementierung des Webservice eben versteht. Wichtige Nachricht, sage ich immer wieder, der Requester denkt in WSDL in einer virtuellen Komponente. Der denkt nicht, der ist eine .NET-Komponente. Der denkt nicht, das ist eine EJB. Der denkt, das ist ein Webservice, mit dem ich arbeite. Webservices sind heutzutage zustandslos. Und es gibt zwei verschiedene Standard-Threads, in Anführungszeichen, die zustandsbehaftete Webservices einführen. Ein Webservice, hier der Partner genannt, Zustand zu geben, ist, sowas wie Conversations zu machen. Eine Conversation ist so, der eine Partner fängt eine Conversation an und gibt irgendwelche Anwendungsdaten, eine Kundennummer als Identifikator der Conversation mit. Und da unterhalten sich die beiden Webservices, können zwischendrin sogar die ID der Conversation ändern, ohne dass die beiden ihren Zustand eben vergessen. Und ein Webservice kann mit einem anderen Partner auch eine Conversation fahren, mit einer völlig anderen ID. Wichtige Nachricht hier, man kann zustandsbehaftete Webservices erzeugen und der Zustand kommt dadurch, dass ich langlaufende Conversations habe. Typisches Beispiel Workflows, Geschäftsprozesse. Die laufen ja manchmal jahrelang und da will ich eben jahrelang zu demselben Workflow zurückgehen können und ich will meine eigene ID ihm mitgeben. Ich will sagen, ich will nicht unter Kundennummer und meine Schuhgröße ansprechen. Also muss man solche Anwendungsdaten in die Nachrichten, die die Webservices ausgetauscht bekommen, einbetten. Man definiert dann isoliert irgendwelche Eigenschaften, die zur Korrelation dienen, mappt die durch so Property-Aliases in die Nachricht rein und dann weiß der Webservice, der die Nachricht erhält, eben, was sind denn nun eigentlich diese Correlation-Tokens, die in der Application-Nachricht eingebettet sind, mit denen mich in Zukunft mein Aufrufer identifizieren möchte. Und dann kann er mich ansprechen. Es gibt einen zweiten Thread, der kommt aus dem Grid Computing. Da hat man mehr so ein explizites Objektmodell dahinter. Ein Klient muss zu einer Factory hingehen, die webservice-spezifisch ist, sagt, Mensch, erstell doch mal meinen Dienst. Der Dienst wird erstellt, ich gebe die Initial Data eben mit und dann kann ich nun hier do what I mean mit dem Webservice eben arbeiten, bis ich ein Webservice-light bin. Und dann kille ich den ganz einfach und dann ist er wieder weg. Ja, das ist sozusagen so ein typisches Beispiel, was wir alle kennen, dass ich einfach explizit mit Objekten umgehen kann. Teuflisch ist das, dass ich jetzt plötzlich mein Client-Modell abhängig machen muss, welche Art statusbehafteten Webservice ich denn habe. Furchtbar blöde, dumm gelaufen, ist ein Research-Item. Aus meiner Sicht, ich liste jetzt jedes Mal so ein paar Research-Item, wo man daran arbeiten kann, wie kann ich diese beiden unterschiedlich sinnvollen Statusmodelle verstecken für einen Klienten, dass der nicht wissen muss, welche Art statusbehafteten Webservice habe ich denn da. Um Eigenschaften von Webservice zu beschreiben, benutzt man sogenannte Policies. Da sagt also jemand, ich brauche einen Service, der muss unbedingt als Transaktion laufen, weil der Leinmann will eine Million an seine Frau überweisen. Und dann sagt ein anderer Webservice, klasse, kann ich machen, ich laufe sogar in einer Transaktion. Und dann passen die beiden Services einfach zusammen. Die müssen sich finden, die matchen. Solche Eigenschaften werden durch Policies beschrieben. Man spezifiziert also das erwartete Verhalten, wenn ich so etwas wie ein Client bin, und das versprochene, ausgelobte Verhalten. Das macht man durch dieses WS-Policy. Hier ist mal ein Beispiel einer Policy, ein bisschen XML muss sein. Da sagt jemand, ich habe eine Online-Payment-Policy, beim Session-Start musst du da bezahlen, entweder mit Kreditkarte oder Scheck, oder du musst das Geld vorab überweisen. Wenn du ein Subscription-Payment machen willst, dann kannst du auch wieder das über Kreditkarte, Scheck, oder Transfer machen, aber du zahlst nur monthly. Also so sehen so Policies eben aus, die man da beschreiben kann. Ein Requester schickt nicht nur die WSDL-File, sondern auch Policies, Eigenschaften der Services, die er braucht, zu einer Directory hin. Die Directory liefert eine Liste von Diensten zurück, die unter der Dienstbeschreibung WSDL und Policy qualifizieren, wählt sich einen Dienst aus und die Middleware bindet sich dann automatisch dagegen, weil auch das Binding aus der Directory mit zurückkommt. Und die Middleware weiß dann, ob sie über JMS darüber gehen muss oder Steintafeln mit einer Postkutsche hinschicken muss. So, das Ganze will man natürlich weiter automatisieren. Jetzt gibt es ja auch so einen schlauen Menschen, der sagt, oh, ich will effektiver arbeiten, ich benutze Web Services. Wer kann folgende Funktion für mich prozessieren? Und da gibt es einer und sagt, ach, das kann ich alles machen und hier sind die Bindings und dann sagt er, oh, klasse, die beiden Operationen brauche ich von dir. So. Das ist aber furchtbar, denn der muss ja selber die Webservices aussuchen. Ja? Und das ist viel zu kompliziert. Warum kann das die blöde Middleware nicht machen? Da sagt jemand und sagt, ich beschreibe dir die Dienste, aber gegen welchen Dienstleister du mich bindest? Ein Kundenkerl ist. Ich will nur, dass der folgende Dienste macht und dann gebe ich Policies an. Der muss billiger wie 1 Cent pro Invocation sein, transaktional sein und irgendwie die Elektronen müssen rot sein, die über die Leitung gehen. Und dann kommt eine Liste von Services zurück und jetzt könnten da folgende Dienste runter qualifizieren. Aber weil es mir völlig egal ist, Entschuldigung, gegen welchen Dienst ich gehe, will ich Dienste virtualisieren. Die Endpunkte sind virtualisiert, gegen die ich gehe. Und diese dumme Middleware, die kann auch mal was für mich tun. Die soll doch schließlich eigene Entscheidungen treffen, zum Beispiel unter Workload-Management-Gesichtspunkten. Auf welcher CPU habe ich denn die EJB deployed und die CPU macht gerade gar nichts? Oder verdammt, mein Cluster ist gerade voll, aber ich weiß, im Internet gibt es eine Implementierung, die ich über SOAP erreichen kann, also binde ich mich doch einfach gegen die. Und sowas nennen wir einen Service-Bus. Ein Bus, der gegenwärtig entsteht, eine generelle Middleware, um solche Service-Invocations eben möglich zu machen. Das heißt, ich verfeinere das Bild als Requester auch innerhalb eines Containers. Ich denke nicht in .NET, ich denke nicht in J2E, ich denke in Web-Services und annotiere diese Web-Services jetzt auch noch mit Eigenschaften, die der Dienst haben soll. Und diese Middleware, die soll schlau genug sein und die Services finden, selber eine Auswahl treffen und nach Möglichkeit auch nach Auswahlkriterien wie Workload, Pricing und so ein Zeug alles. Und das ist sozusagen das Plumbing, was gegenwärtig entsteht, die Middleware, um eine serviceorientierte Architektur möglich zu machen, indem Diensterbringer sich in einer Service Directory beschreiben, welche Dienste bieten sie an, welche Eigenschaften haben die. Service-Requestoren suchen und finden implizit oder explizit, indem sie WSDL-Policy-Beschreibungen an die Middleware geben, diese Dienste und die Middleware bindet automatisch an diesen Service-Provider. Das ist sozusagen diese serviceorientierte Architektur, in der man mehr und mehr denkt. Die Arbeit, die da getan werden muss, ist horrend. Horrend. Man kann eigene Vorträge nur über Arbeit, über was zu tun ist, beschreiben. Interessant sind Komponentenmodelle für Web-Services. Bisher sind die Komponenten isoliert. Ich habe einen Web-Service. Ich kann aber bisher noch nicht beschreiben, welche anderen Web-Services braucht denn dieser Web-Service, um wirklich sinnvolle Anwendungsfunktionen zu machen. Alles das, was wir unter Deployment-Deskriptoren und so in J2E alles kennen. Völlig offen. Research-Item wäre, geeignete Komponentenmodelle zu beschreiben und sie zu diskutieren, was sind ihre Vor- und Nachteile. Dieses Stateful, Stateless Web Service. Man braucht Stateful Web Service. Die Industrie sagt, hier gibt es zwei verschiedene Approaches, die in verschiedenen Anwendungsbereichen Sinn machen. Ist aber blöde, weil das Impact auf den Service-Bus hat. Und bisher müssen die Klienten eben wissen, welche Art Stateful Web Service habe ich denn? Habe ich überhaupt einen Stateful Web Service? Das will ich nicht haben. Wie kann man das verstecken? Wie kann man Middleware bauen, das versteckt? Policies. Wie kann ich solche Policies effizient aggregieren? Wie gibt es effiziente Algorithmen, um Policy Matching zu machen? So, was ich aufbaue, sind virtuelle Umgebungen. Virtuelle Umgebungen sind alt. Alt, nämlich, weil die Physiker müssen sich damit schon immer rumschlagen. Die Life Science Leute. Physiker, die so Kernteilchenexperimente machen, sind CPU-hungrig. Die brauchen Hunderte, Tausende von CPUs und wollen die ganz schnell dynamisch zurück zusammenstöpseln. Die wollen nicht sagen, also jetzt brauche ich diese alle blauen CPUs und wollen die direkt anpacken. Nee, das wollen die nicht. Die haben sich eine Middleware geschaffen, die Grid-Middleware, die ihnen diese Compute-Resources virtualisiert. Die einfach sagt, okay, wenn du grüne CPU brauchst, sag's mir einfach, ich finde die schon. Und wenn du roten Speicher brauchst, sag mir einfach, den allokiere ich dir auch schon. Das heißt, der Klient muss gar nicht mehr auf eine bestimmte CPU, auf bestimmte CPUs hinzeigen. Wie man das macht, da gibt es praktisch drei verschiedene konkurrierende Approaches. Die Amerikaner haben ein sogenanntes Globus-Toolkit entwickelt, so eine Grid-Middleware, und Firmen wie IBM haben sich darauf gestürzt und das wird zurzeit productized. Und ein Standardgremium, GGF, Global Grid Forum, die transformieren dieses Globus Toolkit zurzeit in Web Services. Ja, so, also es gibt sozusagen alle Grid Middleware als Web Services. Und so ein Web Service heißt dann ein Grid Service, weil eine spezielle Art hat, der hat nämlich noch Statusdaten. Ein Grid Service ist zum Beispiel eine Desti. Eine Desti hat ein Attribut Current Speicherkapazität, ja, sowas zum Beispiel. Also ich muss die Web-Service erweitern um Attribute. Und Web-Services in einem Grid bewegen sich. Sie können sich nie darauf verlassen, dass Ihr Stück Code wirklich auf diese Adresse sitzt. Denn wenn Sie mal 2-3 Sekunden nicht mit dem Code rechnen, hat das Grid die Freiheit, den Code woanders hinzuschieben. Also muss man etwas einführen, was ein Grid-Service-Handle heißt. Ist eine logische Adresse, eine Object-ID sozusagen, für Ihre Grid-Ressource, für Ihren Web-Service. und Sie müssen diese logische Adresse immer auflösen in die physische Adresse. Grid Service References heißen die Dinger. Die sagen Ihnen jetzt, wo dieser Service wirklich liegt, und dann können Sie mit dem Grid Service gegenwärtig arbeiten. Und da gibt es verschiedene Mechanismen, wie man sowas macht. Auch das sind Research Items. Wie kann ich diese... Oh, geht hier so langsam. So. Also dieses OXA baut Web Services, um CPU-Resources zu verarbeiten, zu verstecken, damit Sie sagen können, ich brauche in 3 Wochen 3000 CPUs für 4 Stunden. Absolut realistische Zahlen. Wir arbeiten zurzeit mit Industriepartnern zusammen auf dem Bereich Life Science. Das sind solche Zahlen. Wir bauen zurzeit einen riesengroßen Fuhrpark auf, wo Tausende von Servern drinstehen, weil diese Life Science-Leute eben sagen wollen, so Advanced Provisioning machen wollen. Die sagen, ich brauche jetzt von dem Tag an hunderte von CPUs, aber nur für ein paar Stunden. Dann weiß ich, ob ich ein tolles Protein gefunden habe oder nicht. Und dann brauche ich für die nächsten 6 Wochen, Monate erstmal gar keine Rechner mehr. Und die wollen natürlich die Rechner nicht kaufen, leider, sondern die wollen die nur eben mieten. Dieses Grid-Service, was ich gerade beschrieben habe, ist hier ein solcher Container. Man erweitert also, wir bei Web3 erweitern diesen Application-Server, machen so einen neuen Grid-Container da oben drauf. In .NET, die bauen das auch für .NET. Da gibt es einen .NET-Container, wo die Grid-Services dann laufen, wo Sie explizit Ihren Grid-Service erstellen können. Also hier sind die ganzen Services drin, die das machen. Man muss Operating-System-Services zur Verfügung stellen, die es Ihnen erlauben, Logging zu machen, Problem-Determination eben durchzuführen, weil das ist eine distributed, heterogene Umgebung. Allein rauszufinden, was da passiert, ist ein Nightmare. Und dafür baut man in dieser Infrastruktur schon unifizierte Logging-Dienste auf, Problem-Determination-Dienste, Clustering, dass Sie einen .NET-Cluster und einen WebSphere-Cluster in einen Meta-Cluster einbinden können. Der Anwender sieht nicht mehr, ob ein Request zum .NET hingeht oder zum WebSphere hingeht. Darum brauche ich sozusagen so ein virtuelles Cluster-Konzept, was da drin ist. So, das soll mal genügen. So, und ich kann nun auch Business Web Services bauen auf dieser Grid-Infrastruktur. Ich baue einen Web Service, der eine Kreditkartenüberprüfung macht, und dieser Web Service soll im Grid laufen. Das heißt, ich benutze jetzt Grid-Techniken, um anwendungsbezogene Web Services zu bauen. Weil der Bus aber verstecken kann als Erinnerung, wo so ein Service eigentlich liegt, ist das, was gegenwärtig entsteht, etwas, was man ein Business Grid nennen kann, dass ein Anwender seinen Webservice beschreiben kann, die Eigenschaften des Webservice, und die Infrastruktur virtualisiert diese Webservices. Ob der Webservice eine Compute-Ressource ist, eine CPU oder eine Desti oder eine Kreditkarten- oder Überprüfung oder die Gehaltserhöhung für Frank Leimann. Und wo die läuft, wissen Sie nicht. Also die Middleware ist völlig egal. Webservice ist ein Webservice, ist ein Webservice. Ja? Und man hat also durch das Grid virtualisiert traditionelle Compute-Resources, und wir virtualisieren alle Arten von Resources, auch Web-Services. Und das nennt man Business-Grid. Und IBM hat das mal jüngst announced unter On-Demand-Computing. Sun hat gekontert, HP hat gekontert, nennt das Planetary Computing. Und Sun ist ganz toll. Die sagen, das World Wide Web, WWW, ist out. Jetzt gibt es das GGG, das Great Global Grid. Also Sie sehen, das sind also so Marketing-Sachen, da sind die Typen unheimlich gut drin. Ja? Also das soll aber nur zeigen, die Leute gehen in diese Richtung. Das, was ich Ihnen so als Vision verkaufe, da arbeiten Tausende. Bei IBM weiß ich Tausende. Ich weiß, dass bei Microsoft Tausende daran schaffen, das Zeug zu bauen. So, die Arbeit, die gemacht werden muss, dieser Grid-Service-Container. Herr Rahm, Sie müssen immer signalisieren. Herr Rahm, 20 Minuten, 15 Minuten. Nee. Gut. Wie sieht so ein Grid-Service-Container aus? Man muss Meta-Scheduler bauen. Braucht man überhaupt Unterschied zwischen Grid-Services und Web-Services? Wie kann man diese Modelle unifizieren? Jede Menge Arbeit gibt es da zu tun für Researcher. Wie baut man Anwendungen in dieser ganzen Welt? Als Erinnerung, ich kann einfach sagen, ich brauche einen Service, will mich dagegen binden. Das hatten wir schon mal dargestellt. Aber wenn ich jetzt hier mehrere Operationen von einem Diensterbringer anfordern will, dann kann es passieren, dass ich sage, okay, dann mach erstmal diesen Call und dann mach diesen Call, und der arme Mensch fängt an zu schwitzen und sagt, um Gottes Willen, habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Du musst ihn in umgekehrter Reihenfolge aufrufen. Du musst erst den aufrufen und dann musst du den aufrufen. Das heißt, was man braucht, ist, man muss irgendwie Ordnungen spezifizieren, mögliche Aufrufsequenzen von Operationen als Constraint spezifizieren. Und dessen haben wir uns angenommen und haben dann gedacht, okay, dazu kann man so viel Flow-Modelle nehmen. Der Herr Rahm hat gesagt, ich mache Workflow, also, na gut, ich sage jetzt nicht, was meine englischen Kollegen dazu sagen, Hier ist ein Ast weggegangen. Flow ist nichts anderes wie ein Geschäftsprozess. Ja, früher hat man das Prozess genannt, ganz früher Workflows. Heutzutage ist man lazy und sagt nur noch Flows. Warum? Weil Workflows, da gibt es Microflows, Makroflows, Nanoflows, alles mögliche, wir nennen nur noch Flows. Flows beschreiben, was geschehen muss, welche Aktionen sind in welcher Reihenfolge durchzuführen, unter welchen Bedingungen, wer muss irgendwas tun und mit welchen Hilfsmitteln muss man irgendwas tun. Das ist ein Flow. Und sowas hat man jetzt standardisiert. Ein Vorschlag, der heißt BPL 4WS, ein so ein Akronym. Und da definiert man Flows für unterschiedliche Dinge, insbesondere für das Constraining von Operationen auf Porttypen. Dafür können Sie diese Sprache nehmen. Sie können die Sprache aber auch nehmen, um beliebig komplizierte Geschäftsprozesse zu beschreiben. Oder irgendwelche Dinge in der Mitte, wie zum Beispiel Message-Austausch-Protokolle zwischen Geschäftspartnern, wie es zum Beispiel in RosettaNet gibt, oder HIPAA, so ein Healthcare-Standard und so ein Zeug alles. Man kann also beschreiben, Geschäftsprozesse zwischen Web-Services, damit choreografiert man, orchestriert man Aufrufsequenzen zwischen Web-Services, ich aggregiere hier Web-Services. Man kann BPL auffassen als eine Programmiersprache für Web-Services. Ja, da schickt jemand einen Request rein, der Geschäftsprozess macht irgendwas Mystisches, was Sie nicht sehen, und zurück kommt die Response. Es gibt eine Firma, die spricht schon sozusagen davon, das ist das nächste Generation von Visual Basic. Ja, also so kann man es auch sehen. Man kann diese Protokolle wie RosettaNet eben machen. Ich habe meine Endpunkte hier, meine Web Services, die der Partner 1 hat, die Web Services, die der Partner 2 hat, und die müssen Messages austauschen, um ein Geschäftsziel gemeinsam zu erreichen. Und wie gesagt, die Reihenfolgen beschreibt man dann eben durch Prozessmodelle, die sagen, also erst musst du durch diese Operation die Nachricht rausschicken, danach kannst du hier eine Nachricht zurückerhalten und dergleichen mehr. Dafür benutzt man, das ist trivial jetzt hier, zack, zack, habe ich schon gesagt, Constraining ein einzelnen Porttyp. Oh, lieber Gott. Und das ist das, was man mit Workflow schon lange Zeit machen wollte, was in dieser Welt als das Standardprogrammiermodell angesehen wird. Dass man also sagt, okay, Datenbanken wissen alle, dass die gut sind, weil sie Anwendungen bauen, die Daten zu bauen gestatten, die datenunabhängig sind. Das heißt, wenn ich hier unten meine Indexe create oder droppe, Tabellen splitte oder kombiniere, wenn ich das alles durch Views gut abgenagelt habe, muss ich meinen Code nicht ändern. Ich bin datenunabhängig. Gleichzeitig guckt man in solche Anwendungen rein, da habe ich diskrete Anwendungsfunktionen, die wiederverwendbar sind, wie eine Risikoanalyse oder die Gehaltserhöhung für den Frank Leimann. Die kann ich immer wieder benutzen in verschiedenen Kontexten. Und wie ich die benutze, schreibe ich durch so ein Kontrollprogramm fest. Warum kann ich dieses Kontrollprogramm nicht einfach raustrennen und einer eigenen Middleware anvertrauen, das Workflow-Management-System, und diese Geschäftsfunktionen sind dann wiederverwendbar. Und das wissen alle, das ist heutzutage Standard-Middleware-Stack, das hat Bayer, das hat IBM, das hat Microsoft. Ich habe ein Workflow-System, was die Flows treibt. Die Flows rufen die Komponenten auf, hier im Application-Server gezeigt, jetzt natürlich Web-Services, und die greifen auf Daten eben zu. Die Anwendung ist Flow-unabhängig, weil ich kann den Flow ändern, ohne dass ich hier auf meine Funktionen zugreifen muss. Anwendungen sehen also in Zukunft so aus, nachzulesen auf Webpages von, wie gesagt, eBay, Microsoft, schlag mich tot. Ich habe SAP, NetWeaver, Siebel, UAN, also nicht nur die Middleware-Hersteller. Ich habe Prozessmodelle, ich habe Komponenten, Porttypen, weil die virtualisiert sind, und ich brauche sowas wie einen Deployment-Descriptor. Warum ich den brauche, sage ich jetzt gleich. Diese Komponenten laufen jetzt, das ist noch nicht allgemein anerkannt, aber die meisten Hersteller denken so, in so einem Business-Grid. Die Komponenten werden versteckt durch Grid-Middleware. Und was ich im Deployment mache, ich sage, der Kunde kauft die Anwendung, Prozessmodell, kauft eventuell Komponenten oder hat auch schon oft Komponenten. Und im Deployment-Schritt sage ich, welcher Schritt in dem Prozess denn nun tatsächlich mit welcher Operation eines Services kommuniziert, um diesen Schritt durchzuführen. Hier ist also der Gimmick, wie so ein Deployment führt. Also die Anwendung, der Prozess ist portabel, die Porttypen sind virtualisiert als Web-Services, und dann muss ich Blut, Schweiß und Tränen beim Deployment eben sagen, welcher Schritt wird für welche Komponente ausgeführt. Heutzutage gibt es, wenn man solche Workflows hat, braucht man häufig Exception-Händler. Wenn eine Ausnahme passiert, kommen Exception-Händler rein, und Exception-Händler sind heutzutage Menschen. Man versucht möglichst alles Mögliche zu automatisieren, aber wenn irgendwie so eine Maschine was nicht machen kann, muss ein Mensch reinkommen. Also brauche ich Web-Services, die auch mit Menschen interagieren können. Diese Dinge heißen mittlerweile Remote Portlets. Das sind Web-Services. Und da muss man also Portraits erstmal machen, um Menschen zu sagen, dass sie was zu tun haben. Menschen erlauben, dass sie solche Business-Prozesse als Portale monitoren können. Und wenn jetzt der Frank auf sein Arbeitsitem hier klickt, dann weiß irgendwie die Middleware, dass der Frank gerade an dem Prozess, an dieser Aktivität steht und schiebt automatisch ein neues Portlet hier rein, dass ich jetzt sozusagen das End-User-Interface meiner Anwendung in meinem Portal eben sehe. Ja, das ist die Wichtigkeit von Web-Services, die auch mit Endbenutzer interagieren können. Aber die ich tun muss, auch hier gibt es eine wahre Hölle. Zum Beispiel die Workflow-Bigotten wie ich sagen, man macht Flows, da macht man Dialogkontrolle mit. Jetzt gibt es Java-Bigotten, die sagen, nee, das sind Java-Server-Faces, das ist Struts. Es gibt wieder andere, die sagen, es ist X-Forms. Da gibt es unterschiedliche Technologien für ähnliche Dinge. Was da Pro und Cons auszuarbeiten. Flows und Grid, also jede Menge Arbeit. Ich habe das in dem Paper aufgeschrieben, im Detail. Aggregation. Man muss Services aggregieren können. Ich habe über eins schon geredet, Choreografie, dass man Typen von Services strukturiert zusammen aggregiert in einen Geschäftsprozess. Im Bereich SOAP und WSTL gibt es was anderes, Message Exchange Patterns. In WSTL führt man gerade Inheritance ein, da habe ich Unconstrained Typaggregationen durch Inheritance und so ein Zeug. Es gibt also einen Haufen von Aggregationsmodellen. Ich stelle in wie vielen Minuten? In 5 Minuten stelle ich 3 vor. Ich habe also Folgendes. Was man haben will, ist, jetzt komme ich auf das Komponenten einmal. Bisher habe ich Webservices, die sind isoliert. Ich kann sie zusammenstöpseln durch Geschäftsprozesse, borkelhart strukturiert, das ist schon meine Anwendung. Ich will aber sehr gerne rekursiv Webservices aggregieren. Dazu gibt es ein Konzept Global Models. Da legt man fest, in welcher Client-Server-Beziehung oder Use-Requires, Provides-Requires-Beziehung einzelne Operationen von Webservices stehen. Und man macht so einen Haufen von Webservices. Und wenn man dann irgendwelche Dangling-Operationen hat, Operationen, die nicht untereinander gebunden sind, exportiert man die nach außen und kreiert so einen neuen Port-Typen. Das ist ein rekursives Aggregationskonzept, wie man aus existierenden Diensten und Beschreibungen, wer arbeitet denn im Prinzip zusammen, einen neuen Port-Typen aggregiert, den man dann wieder benutzen kann, den man weiter implementieren muss. Im Bereich Grid gibt es ein Aggregationskonzept Service Domain. Darüber springe ich jetzt hinweg. Das ist jetzt noch ein Transaktionszeug. Hier ist ein Beispiel einer Transaktion. Es gibt einen Auktionär und es gibt einen Verkäufer. Und der Auktionär will irgendwas verkaufen lassen. Hier, verkauft das Zeug. Und dann sagt er, jawohl, mach ich. Und geht an die Teilnehmer der Online-Auktion und sagt, hier, gebt euer Angebot ab. Die Leute geben das Angebot ab. Der Auktionär bestimmt jetzt, wer das Teil kriegt und wer nicht. Und sagt jetzt, du bist der Gewinner, du bist der Verlierer. Und gibt das dann dem Seller eben, dem Verkäufer, wieder zurück. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben ein Protokoll gefahren. Wir haben gesagt, der Auktionär spielt die Rolle eines Auktionärs in der Trade Execution, hat einen Webservice Sell Stuff und der Seller hat Sold To, damit er mitkriegt, an wen das verkauft worden ist. Ein zweites Protokoll läuft zwischen den Anbietern und zwischen den Biddern, den Käufern und dem Auktionär. Der kann die Bids receiven, die haben Webservices, die es ihnen erlauben, Request Receive, Request for Bid. Du bist der Loser, du bist der Winner. Und das kennen wir alle, die Datenbanken und verteilten Systeme kennen das schon. Wir nennen das ein Coordination Type. Die einzelnen Dinge heißen Koordinationsprotokolle, wo ich also angebe, ich bin der Seller, ich muss einen Port haben, der mir erlaubt, eine Methode Sold-To aufzurufen. Wenn ich am Bidding-Protokoll teilnehme als Buyer, muss ich eine Loser-Message verarbeiten können, eine Winner-Message verarbeiten können. Und das kennen wir alle, jeder kennt das aus dem Zwei-Phasen-Commit. Wo ich einen Koordinator habe und verschiedene Participants habe. Und die Participants fahren verschiedene Protokolle. Der Koordinator fährt mit dem Resource Manager ein anderes Protokoll, wie mit der Anwendung, die nur daran interessiert ist, Committer Rollback zu sagen. Und das wurde eben auch alles standardisiert in einem Standard WS Coordination und WS Transaction, dass man sozusagen genau sagt, was ist ein Koordinationsprotokoll, wie starte ich Transaktionen, wie kreiere ich neue Transaktionen und lege mich fest auf ein Protokoll, wie ich die Transaktion beende. Hier, ich erstelle einen neuen Transaktionskontext und gebe sozusagen den Coordination Type mit und sage, ich will 2-Phasen-Commit fahren und kriege eine Transaktions-ID raus mit einer Identifier, den Registration Service, wo sich Participants registrieren können und für welchen Coordination Type ich wirklich bin. Leute, die sich registrieren an dieser Coordination oder Transaktion, sagen, ich will an dieser Transaktion teilnehmen und genau will ich dieses Protokoll gefahren haben, wenn die Transaktion zu Ende ist. Und lieber Koordinator, ruf doch bitte hier diese Endpunkte auf, sind sozusagen Callbacks. Und der Registration Service gibt dann zurück, jawohl, ich habe dich hier in diese Transaktion eingebunden und wenn du was von mir willst im Rahmen dieses Protokolls, hier sind die Endpunkte, die du rufen kannst. Und somit habe ich ein Participant an Koordinator eben angeschraubt. So, jetzt gehe ich über die ganzen Gimmicks eben weg. Arbeit, die man da eben tun muss, sind folgende. Taxonomie von Aggregationsmodellen. Die Industrie ist zurzeit absolut hilflos, welche Aggregationsmodelle haben welche Vorteile, welche Einsatzbereiche haben die. Also, wie kann ich Webservice aggregieren, wo setze ich die ein? Schlimmer sogar noch, gibt es sowas wie Basisaggregationen, dass man also Basisaggregationen hat und so Meta-Aggregationsmodelle hat, um Basisaggregationen zu Aggregationsmodellen zu machen. Völlig offene Frage. Wir sind völlig hilflos. Denkt in der Industrie kaum jemand nach. Ja, oder nur unter Zeitdruck und da kommt immer Murks raus. Summary. Was ich versucht habe, in 43 Minuten klarzumachen, ist, eine ungeheure Bewegung ist in der Industrie in Richtung Web Services. Ja, Standardarbeit wird gemacht, Interoperabilität wird getestet. Wenn wir Standards machen mit unseren Freunden von Microsoft, machen wir das immer mit Prototypen. Das, was man immer macht, man versucht immer Prototypen zu bauen, ob man die Technologie implementieren kann, die man da standardisiert. Wir wollen von Anfang an nicht Standards machen, die am Schreibtisch entstehen, weil, was weiß ich, ich nenne jetzt mal, ich meine es nicht böse, OMG oder Working Management Coalition, die niemand implementieren kann. Ja? Also, wir machen Standards, Interoperabilitätskriterien werden festgelegt und dann gibt es Implementierung davon. Web Services sind, habe ich dargestellt, die Basis für eine neue verteilte Compute-Plattform, die darum zentriert ist, wie virtualisiert man Komponenten, das können Anwendungskomponenten sein, aber auch Compute-Resources. Heterogenität ist von Anfang an dabei. Und zwar nicht nur Heterogenität, gut, von Anfang an dabei. Anwendungsmodelle sind also das zweistufige Programmieren, zentriert um serviceorientierte Architekturen, dass man nicht mehr gezielte Funktionen aufruft, sondern Dienste beschreibt, die man gerne aufgerufen haben möchte. Und man trennt fein von Anfang an die Kontrolllogik, Prozesslogik von Funktionslogik. Es gibt praktisch keinen Hersteller, der nicht in seinem Produktportfolio schon erste Funktionalität von Web Services rausrollt, aber die höherwertigen Sachen sind noch offen. Jede Menge offene Fragen im Bereich Research. Ich habe nur ein paar angerissen. Das war die Conclusio. Es geht noch weiter mit der Summary. Der Middleware-Stack, an dem gebaut wird, ist hier, ich habe einen Application-Server. Wir bauen zurzeit in der Industrie so diesen Service-Bus, der eben WSDL und Policy-getrieben Dienste finden kann. Es gibt Service-Aggregationen wie Coordination, Transaction. Es gibt Workflow-Engines, die eben diese Web-Services zusammenbauen. Es gibt Portal-Software, die Web-Service-Rendering am Client machen kann. Ich habe nur angehaucht, Systems-Management ist aber offen, da passiert noch nicht so viel im Bereich Standard. Tools habe ich nur nicht mal erwähnt, wie kompliziert Tools sind. Und nun die wirkliche Summary, das ist Marketecture. Die Sun, HP, IBM sehen also, es gibt hier Versorgungsunternehmen für Wasser, Gas, Telefon, Strom und Computing. Die Infrastruktur, die ich Ihnen aufgezeigt habe, erlaubt Ihnen auch, Services als Versorger anzubieten. Sie können Serverfarmen aufbauen, da Web-Services hosten, einen Service-Bus davor schalten und jeder Klient kann über den Service-Bus auf Ihre Dienste zugreifen, ob das Anwendungen sind, Komponenten oder Ressourcen sind. Und dieses Versorgungszeug nennen wir von IBM ein E-Utility. Utility ist Englisch der Versorgungsunternehmer, das ist sozusagen ein E-Utility. Und die Basis dafür sind diese Web-Services, die so ein On-Demand-Computing. On-Demand greifen sie auf Anwendungen zu, auf CPUs zu, auf Desktops zu, so wie sie Wasser eben aus dem Hahn holen. Ich danke fürs Zuhören.